Und damit herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von Wie bitte, dem Bibliothekspodcast der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern. Ich bin der Chris und neben mir sitzt heute, so wie in der letzten Folge auch, der liebe Dennis. Hallo Dennis.
Hallo Christoph.
Ja, in dieser Folge dreht sich alles um kuriose, interessante und vielleicht auch lustige Fakten rund um Bibliotheken und Bücher. Wir haben hierfür ein paar Geschichten und Anekdoten herausgesucht und hoffen, dass ihr beim Zuhören genauso viel Spaß damit haben werdet, wie wir bei der Suche danach. Ja, und dann legen wir doch direkt mal los. Dennis, ich bin gespannt, was du dir so ausgedacht hast.
Ja, Christoph, vielen Dank. Ich habe gleich zu Beginn mal eine interessante Einstiegsfrage. Und zwar, du hast doch bestimmt mal in deinem Leben ein Buch ausgeliehen. Hast du schon mal ein Buch zu spät zurückgegeben? Und wenn ja, wie hoch war die Strafe?
Ob du es glaubst oder nicht, ich habe noch nie ein Buch zu spät zurückgegeben, weil ich natürlich ein sehr gewissenhafter Bibliotheksnutzer war in meiner Vergangenheit. Aber ich habe ja gewisse Praxiserfahrung in der Bibliothek. Deswegen kann ich sagen, dass zumindest bei mir die Verzugsgebühr für die erste Mahnung bei so ungefähr 7 bis 10 Euro liegt.
Okay, das ist ja noch relativ human. Tatsächlich wurde der Weltrekord für das am längsten ausgeliehene Buch meines Wissens letztes Jahr erst wieder gebrochen, als eine Nutzerin aus New York in der Larchman Public Library ein Exemplar von Youth and Two Other Stories von Joseph Conrad zurückbrachte. Das Buch wurde fast auf den Tag genau 90 Jahre nach dem Datum seiner Ausleihe zurückgegeben. Kurz vor dem 90. Jahrestag seiner Fälligkeit, am 11. Oktober 1933.
Wow.
Was schätzt du, wie viel musste wohl sie an Verzugsgebühr entrichten?
Puh, 90 Jahre,
das allerdings
ist relativ viel. Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es sehr, sehr hoch sein muss, wenn man bei, keine Ahnung, einer Woche Verzug schon 10 Euro zahlt, exponentiell hochgerechnet. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass es irgendwo mal gedeckelt ist und dass man vorher schon rechtliche Schritte einleiten würde als Bibliothek, aber ich sage jetzt mal pauschal 1.000 Euro.
Okay, das kann man sagen. Tatsächlich betrug die Strafe 5 Dollar.
Bitte?
5 Dollar.
Ach wirklich?
Ja. Und zwar müssen Larchmont-Besucher 20 Cent für jeden Tag zahlen, den ein Buch überfällig ist. Aber die Höchststrafe beträgt 5 Dollar. So die Bibliothek in einem Facebook-Post. Die Nutzerin Joni Morgan aus Virginia wandte sich im Juli an die Bibliothek, nachdem sie das Buch im Besitz ihres Stiefvaters gefunden hatte, und schickte es Ende September zurück. Und es war die längste Ausleihe, die die Bibliothek von Larchmont seit ihrer Eröffnung im März 1926 hatte. Und Cunningham sagte, das ist die Bibliothekarin, die das Buch empfangen hat, dass der Mann, der das Buch ausgeliehen hatte, zu dieser Zeit in dem Dorf lebte. Der ehemalige Einwohner hieß Jimmy Ellis und er lebte zu dieser Zeit mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in dem Dorf. Und da Jimmy, der selbst Schriftsteller, begeisterter Leser war, seine Jungs zweifellos zum Lesen ermutigte, liehen sie sich wahrscheinlich regelmäßig Bücher aus der Larchmont Public Library aus.
Nur hat dann wohl irgendjemand vergessen, das mal wieder zurückzubringen. 90 Jahre lang.
Tja.
Okay. Ja, interessant. Ist gar nicht so viel, wie ich dachte, ne? Aber wo wir gerade bei Schätzfragen sind, da hätte ich auch eine für dich. Ich habe nämlich von einem Fall gelesen, der vor knapp 10 Jahren in Hessen für Aufsehen gesorgt hat. Dort wurde ein Mann dabei erwischt, als er mit 53 gestohlenen Büchern aus der Bücherei im Schloss in Bad Arolsen verschwinden wollte. Bad Arolsen liegt übrigens so circa eine Autostunde von Kassel entfernt. Jedenfalls, bei der Hausdurchsuchung hat dann die Polizei nicht schlecht gestaunt, als sie bei ihm zu Hause eine nicht gerade kleine Menge an Büchern vorfand, die der Mann dort gelagert hatte. Was schätzt du, wie viele Bücher dort gefunden wurden?
Naja, es kommt natürlich auf die Größe des Hauses an. Es war ein Einfamilienhaus, sagst du?
Es war ein Haus. Mehr habe ich jetzt auch nicht gefunden.
Ich schätze mal so grob, das wird schon ein riesiger Bestand gewesen sein, wenn es für Schlagzeilen gesorgt hat. 10.000 Bücher?
Der fünfstellige Bereich, den hast du auf jeden Fall schon richtig.
Okay.
Es ging aber tatsächlich um zwischen 23.000 und 24.000 Exemplare.
Alle Achtung!
Und das Beste kommt jetzt eigentlich erst. Er wurde nämlich für den Diebstahl von, in Anführungsstrichen, nur 180 wertvollen Bänden verurteilt. Und zwar zu einer Bewährungsstrafe. Bei vielen anderen Büchern konnte man nämlich gar nicht mehr wirklich feststellen, ob und vor allem, wo er die gestohlen haben könnte. Kann natürlich gut sein, dass er einen Großteil davon tatsächlich besessen hat, aber aufgrund der Tatsache, dass er ja quasi in flagranti erwischt wurde und eben auch eine große Menge an wertvollen Büchern bei ihm gefunden wurde, könnte man schon denken, dass da eventuell noch mehr dabei war, das ihm nicht gehört hat. Ja, also falls du dich schon immer gefragt hast, welche rechtlichen Konsequenzen der Diebstahl von wertvollen Büchern haben kann, jetzt weißt du's.
Aber wie ist er damit rausgekommen aus der Bibliothek?
Schwierig zu beantworten. Vielleicht konnte er zaubern.
Zaubern? Das ist interessant. Ah, ich habe da eine gute Frage für dich, wo wir gerade bei Magie sind. Es gibt ein unscheinbares Bürogebäude im Herzen von Manhattan, das eine geheime Bibliothek für Magier verbirgt. Was glaubst du? Ist denn diese Information true or false?
Ich bin jetzt nicht der Typ, der unbedingt an Magie glaubt, aber ich kann ja auch nicht alles wissen und kennen. Ich würde mal sagen, dass es tatsächlich true sein könnte.
Es klingt fantastisch genug, so als wäre es von Terry Pratchett oder J.K. Rowling erschaffen worden. Aber das Conjuring Arts Research Center ist in der Tat sehr real und eine der weltweit größten Sammlungen von Büchern, die den täuschenden Künsten gewidmet sind. Conjuring Arts mag sehr schwer zu finden sein, aber es befindet sich im Herzen der New Yorker Magierzunft.
Aha.
Die gemeinnützige Organisation Conjuring Arts wurde 2003 gegründet und ist der Erhaltung und Interpretation von Magie und ihren verbündeten Künsten gewidmet. Die Sammlung der Bibliothek beträgt über 15.000 Bücher. Einige davon sind über 600 Jahre alt. Und sie werden alle an diesem versteckten Ort aufbewahrt. Beim Bestöbern der mit allerlei Zauberzeug gefüllten Regale findet man obskure Bücher über Fingerfertigkeit, über Mentalismus, über betrügerisches Glücksspiel, die Geschichte der Magie, über Aufführungsstücke und geheime Kartentricks. Ein Buch zum Beispiel ist das wegweisende The Expert at the Card Table, das 1902 erschien und von einem gewissen S.W. Erdnase geschrieben wurde. Es ist eine der detailliertesten Sammlungen von Fingerfertigkeitstechniken und Kartenschwindel und es ist ein so ikonisches und in Magierkreisen gut studiertes Buch, dass es auch die Bibel genannt wird. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber S.W. Erdnase ist ein Pseudonym. Die wahre Identität des Autors ist ein jahrhundertealtes Geheimnis. In der Mitte der Bibliothek, in einem fensterlosen Raum unter Verschluss, liegt der wahre Schatz dieses bemerkenswerten Ortes, der Raum für seltene Bücher. Hier stehen Regale voller alter europäischer Texte, die in Pergament gebunden wurden. Diese unglaublich seltenen Bücher enthalten die frühen schriftlichen Geschichtswerke der Magie. Viele Exemplare davon sind weltweit einzigartig und man findet sie nirgendwo sonst. Darunter auch ein Buch aus Florenz aus dem Jahr 1491, das verspricht zu zeigen, wie man die Gedanken der Menschen lesen kann.
Oh.
Ein weiteres interessantes Beispiel ist ein Pamphlet aus dem 17. Jahrhundert, das in Italien gedruckt wurde. Diese Pamphlete, die aus einem einzigen Blatt Papier gefaltet sind, wurden damals zu niedrigen Kosten von Tür zu Tür verkauft und enthielten Kochrezepte, religiöse Gebete oder Volksmärchen. Und eines aus den 1540er Jahren enthält zum Beispiel das Geheimnis, wie man ein Stück Schnur in 100 Teile zerreißt und es dann wieder herstellt. Jetzt mag sich der geneigte Zuhörer fragen, ob man als normalsterblicher Benutzer überhaupt Zugang zu einer derart okkulten Sammlung erhält, die ja eigentlich nur Eingeweihten vorbehalten sein sollte. Aber einige dieser Zauberbücher werden nicht nur versteckt. Das Conjuring Arts Research Center wurde vor allem als praktische Ressource geschaffen. Ein großer Teil der Arbeit der Organisation besteht darin, diese vergessenen Schätze zu beschaffen, zu bewahren und für Magier und Gelehrte zugänglich zu machen.
Okay, das war auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Meine nächste Frage an dich bezieht sich jetzt wieder auf etwas sehr Konkretes in Bezug auf das Bibliothekswesen und handelt nämlich von der DDC. Für diejenigen, die sich jetzt gerade fragen, was ist denn die DDC? Eine kurze Erklärung. Die Dewey Decimal Classification, kurz DDC, ist ein Klassifikationssystem für Bibliotheken, das es ermöglicht, Bücher und andere Publikationsformen zu klassifizieren, also verschiedenen Gruppen zuzuordnen. Diese wurde vom amerikanischen Bibliothekar Melville Dewey im Jahre 1873 erfunden und eingeführt. Insgesamt gibt es 10 Oberkategorien, unter anderem für Religion, Sozialwissenschaften, Technik oder Literatur. Ursprünglich für den angloamerikanischen Raum gedacht, wird die DDC heutzutage von über 200.000 Bibliotheken in 135 Ländern verwendet. Das mal so nebenbei. Und jetzt zu meiner Frage. Es gibt einen russisch-amerikanischen Biochemiker Isaac Asimov, der in seiner Laufbahn sehr viele Bücher veröffentlicht hat. Tatsächlich so viele, dass seine Werke in allen Kategorien der DDC erscheinen. Was meinst du, Dennis? Ist es wahr oder falsch?
Damit wäre ja quasi fast schon so etwas wie ein moderner Universalgelehrter. Und die gab es ja seit der Antike eigentlich nicht mehr so richtig. Ich würde trotzdem mal behaupten, es ist true.
Okay, das ist leider falsch. Es gibt nämlich eine Kategorie, die ihm fehlt, und zwar die 100 Philosophie.
Mm.
aber in allen anderen Kategorien gibt es tatsächlich mindestens einen Titel, den er selbst geschrieben und veröffentlicht hat. Ist immer noch eine sehr beeindruckende Leistung, wie ich finde.
Ja, wobei man dazu anmerken muss, dass die vergangenen Universalgelehrten auch alles Philosophen gewesen sind, zumindest auf die Antike bezogen. Aber wo wir gerade bei der Antike sind, wie alt denkst du, ist die älteste Bibliothek der Welt, die sich noch im Betrieb befindet? Und in welchem Land, glaubst du, befindet sie sich?
Okay, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Wo könnte diese Bibliothek sein? Vielleicht im antiken Rom oder in Griechenland? Oder vielleicht irgendwas im orientalischen Raum? Keine Ahnung. Aber ich würde jetzt vielleicht mal so zeitlich schätzen, ganz ins Blaue geraten, 500 nach Christus?
Erstaunlich gut geraten, ja.
Okay.
Die älteste noch in Betrieb befindliche Bibliothek ist nämlich die Bibliothek des Katharinenklosters. Die befindet sich auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten am Fuß des Berges Sinai. Die Bibliothek wurde zur Zeit des Baus des Klosters zwischen 527 und 565 nach Christus auf Anordnung des byzantinischen Kaisers Justinians I. gegründet. Und damit ist sie die älteste diensthabende Bibliothek der Welt mit 1500 Jahren. Nur das befestigte Kloster blieb übrig. Es ist bis heute von massiven Befestigungsanlagen umgeben, die es erhalten haben. Und bis zum 20. Jahrhundert erfolgte der Zugang durch eine Tür in den äußeren Mauern. Die wichtigsten Manuskripte der Bibliothek wurden inzwischen gefilmt oder digitalisiert und sind somit für Wissenschaftler aus aller Welt zugänglich. Mit Unterstützung von Ligatus, das ist ein Forschungszentrum der University of Arts in London, wurde die Bibliothek umfassend renoviert und Ende 2017 wiedereröffnet. Sie beherbergt eine der wichtigsten Sammlungen frühchristlicher Manuskripte weltweit, die als alte Sammlung bekannt ist und über 3300 Objekte umfasst.
Wow, nicht schlecht. Ja, wo wir gerade von besonderem und seltenem Schriftgut sprechen, dir sagt doch sicher der Name Salvador Dali etwas.
Ja, ich habe davon gehört. War das nicht ein Künstler?
Ja, absolut. Salvador Dali war ein spanischer Maler, Grafiker, Schriftsteller, Bildhauer und Bühnenbildner. Und einer der Hauptvertreter des Surrealismus und einer der bekanntesten Maler des 20. Jahrhunderts. Mich würde jetzt von dir zum Abschluss der Folge noch interessieren, was hat Salvador Dali mit Bibliotheken oder mit Büchern zu tun?
Vielleicht hat er auch Buchseiten gemalt. Ich habe keine Ahnung, das ist einfach ins Blaue hineingeraten.
Würde naheliegen, ja. Okay, ich erzähle es dir. Es gibt nämlich ein Buch, das den mysteriösen Namen Das Buch der Apokalypse trägt und als das schwerste oder zumindest eines der schwersten Bücher der Welt gilt. Was schätzt du denn, wie schwer dieses Buch sein könnte?
2 Kilogramm?
Da liegst du leider noch ganz weit weg. Pass auf, das Buch hat 300 Seiten und wiegt 210 Kilogramm.
210 Kilogramm?
Allerdings, 210 Kilogramm. Man fragt sich jetzt, okay, was hat Salvador Dali jetzt damit zu tun? Dieses Buch, beziehungsweise Kunstwerk, könnte man jetzt schon fast sagen, wurde zwischen 1958 und 1961 auf Wunsch des Pariser Verlegers Joseph Fauré durch 7 bekannte Künstler verwirklicht. Und Salvador Dali war nämlich einer dieser Künstler und maßgeblich an der Erstellung von diesem Buch beteiligt. Das Buch war natürlich ohnehin schon eine sehr große Attraktion, aber durch das Mitwirken Dalis hat das dem Ganzen und der Geschichte hinter dem Buch natürlich noch einiges an Aufmerksamkeit beschert. Das Buch der Apokalypse wurde 1962 in Rom sogar vom Papst höchstpersönlich gesegnet und ging dann auf Welttournee. Schätzungsweise 4 Millionen Besucher konnten in den 60er Jahren das einmalige Buch bewundern. Der Verleger, von dem ich vorher gesprochen habe, hat kurz vor seinem Tod seiner Geburtsstadt Le Mans Doré das Urmodell von diesem wertvollen Buch vererbt. Und jetzt noch ein letzter Fakt dazu. 2006 gab es eine Kunstausstellung im Deutschen Hopfenmuseum in Wolznach. Das liegt so zwischen München und Ingolstadt. Mhm. Dort hat ein Künstlerkollektiv insgesamt 21 Bilder zum Thema Apokalypse ausgestellt. Und als besondere Attraktion hat sich eben die Stadt Le Mans Doré, die das Buch zu dem Zeitpunkt immer noch in ihrem Besitz hatte, dann spontan bereit erklärt, das Kunstwerk dorthin auszuleihen. Und dort konnte es dann für 3 Wochen auch in Deutschland von Besucherinnen und Besuchern bewundert werden. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Dennis, aber ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß heute.
Ich hatte auch sehr viel Spaß, Christoph.
Das freut mich. Genau, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr heute alle wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr auch sehr gerne eine Bewertung dalassen. In diesem Sinne tschüss und bis zur nächsten Folge von Wie bitte?